Wie kann man eigentlich eine Gesellschaftsform ins Heute übertragen und weg von diesem Gedanken, ich gründe ein Unternehmen, um es vielleicht irgendwann zu einem möglichst hohen Preis auch wieder abzustoßen, also ein Exit zu machen?
Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für zukunftswirksames Unternehmertum. Ich bin Esra Kadakaya und in dieser ersten Folge der dritten Staffel geht es um unternehmerische Haltung, die sich schon wandelt, aber vielleicht noch stärker verändern müsste, um sozial und zukunftswirksam zu sein. Dieses große Thema bespreche ich mit Shai Hoffmann. Er beschreibt sich selbst als Sozialaktivist und Sozialunternehmer. Außerdem tritt er als Speaker und Moderator auf und hostet auch einen eigenen Podcast. Seine Unternehmerkarriere ist mit nachhaltigen Sneakern gestartet und heute bringt er mit seiner Organisation Gesellschaft im Wandel unter anderem den Nahostkonflikt ins deutsche Klassenzimmer. Shai erklärt, dass BWLerInnen sich heute zum Glück nicht mehr nur selbst beibringen müssen, was soziales Unternehmertum ist, warum wir in einer globalisierten Wirtschaft sowas wie Lieferkettengesetze brauchen und dass es aus seiner Sicht neben Corporate Social Responsibility auch Corporate Democracy Responsibility braucht. Und weil er sich eben viel mit bildungspolitischen Fragen beschäftigt, wird es auch ziemlich politisch. Außerdem ist er überzeugt, dass wir das Schulsystem komplett umkrempeln müssen, damit junge Menschen sich mehr ermutigen, Lösungsideen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Sein eigener Einstieg in die Arbeitswelt führt ihn übrigens ins Hotelgewerbe. Ich freue mich wahnsinnig über dieses Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Wir steigen ein in die erste Folge und jetzt möchte ich erstmal in grundsätzlichere Fragen reingehen, bevor wir in den kommenden Folgen noch tiefer in unterschiedliche Themen eintauchen. Shai, was macht ein Unternehmen denn sozial? Welche Gedanken hast du dazu?
Meinem Verständnis nach ist ein Sozialunternehmen oder ein Sozialunternehmer jemand, der oder die nicht nur nach ökonomischen Prämissen wirtschaftet oder ein Unternehmen führt, sondern sozusagen auch noch ökologische, aber auch soziale Aspekte mit einbezieht in sein wirtschaftliches Handeln. Und genau, da versuche ich seit Jahren irgendwie als BWLer, ich habe BWL studiert, ich habe als BWLer wurden mir sozialunternehmerische Aspekte nicht beigebracht. Das musste ich mir selbst beibringen und war dann ganz froh, dass ich in der Uni, in der Hochschule, in der ich selbst studiert habe, sozusagen selbst Dozent sein durfte auf dem sozialunternehmerischen Feld und auch den Studierenden so ein bisschen vermitteln konnte, hey, guck mal, ihr Lieben, wenn ihr hier fertig seid mit einer relativ konservativen BWL-Ausbildung, dann habt ihr die Möglichkeit, vielleicht auch als Sozialunternehmer, als Sozialunternehmerin irgendwas zu bewirken. So.
Voll interessant. Würdest du sagen, dass heute 2024 immer noch BWL so gelehrt wird, wie du es damals erfahren hast?
Gott sei Dank oder Göttinnen sei Dank nicht mehr. Ja. Also es ändert sich. Es ändert sich auch bei den Dozierenden, bei den Professoren etwas. Insofern du natürlich eine Professorin oder ein Professor oder eine Dozentin, Dozent bist, die so ein bisschen Weitblick hat, ja, und sieht, was sich so in der Welt oder wie sich die Welt oder die Gesellschaft transformiert. So, und wenn du mit wenn du mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt läufst, dann wirst du relativ schnell sozusagen feststellen, dass so die alten Dogmen, die in der BWL gelehrt werden, dass die einfach nicht zukunftsfähig sind. Und vor allen Dingen auch, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, über wie bekomme ich eigentlich auch noch junge, schlaue Menschen, die wettbewerbsfähig sind in der globalen Welt, dann musst du dich verändern. Dann musst du andere Angebote schaffen. Und deswegen hat sozusagen die BWL, die ich gelernt habe, zum Glück sich verändert. Und ich würde sagen, mehr in Richtung Bewusstsein für Mensch, für Umwelt, für auch andere Aspekte. Wenn natürlich, Esra, noch lange nicht so, dass ich sage, wir haben es hinter uns. Da muss noch viel passieren, aber ich glaube, die Richtung ist richtig.
Ich habe das Gefühl, obwohl wir so viele Daten darüber haben, wie aktuelles Wirtschaften eigentlich nicht mehr sozial ist, dass es trotzdem so weitergeführt wird. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch?
Also ich kann mir das erklären, indem wir in einem System leben, vielleicht auch in einem kapitalistischen System, in dem es Gesellschaftsformen, also Unternehmensformen gibt, die auch noch vor 100 Jahren aktuell waren und nicht wirklich angepasst werden. Ich will da ganz besonders auf die also eine neue Unternehmensform zu sprechen kommen, nämlich die Gesellschaft mit gebundenem Kapital, also quasi ein Unternehmen zu gründen, das im Prinzip nicht mehr nur einer Person gehört, sondern wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Einhorn kennt, wahrscheinlich schon, das sind so fair nachhaltige Kondome, machen aber auch viele Menstruationsprodukte, also Hygieneartikel, und die versuchen sozusagen Wirtschaft wirklich gänzlich anders zu denken und sind da sehr sehr weit vorne, wenn es darum geht, wie kann man eigentlich eine Gesellschaftsform ins Heute übertragen und weg von diesem Gedanken, ich gründe ein Unternehmen, um es vielleicht irgendwann zu einem möglichst hohen Preis auch wieder abzustoßen, also ein Exit zu machen. Und ich glaube, diese neuen Gesellschaftsformen, die auch die Bundesregierung, auch die Grünen und die SPD sozusagen auch verankert haben in ihrer in ihrem Koalitionsvertrag, die müssen vorangebracht werden, um sozusagen mehr Unternehmen, die nach diesem klassischen Dogma wirtschaften, mitzuziehen, um ihnen sozusagen neue Möglichkeiten, Alternativen zu bieten.
Jetzt sind wir direkt schon voll Meta gegangen und sind schon voll am Dekonstruieren, aber vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele nennen, wo denn tatsächlich Wirtschaften oder die Wirtschaft schiefläuft. Wo, an welchen Stellen ist sie beispielsweise unsozial?
Wo ist Wirtschaft unsozial? Ich meine, wir haben, ja, ich glaube, du hast dich auch engagiert bei diesem Lieferkettengesetz, wenn ich richtig mich erinnere. Lisa Jaspers ist eine der Initiatoren. Und bei dem ganz ersten Aufschlag durfte ich auch mich engagieren, weil ich damals mit ein paar Leuten fair und nachhaltige Schuhe und Rucksäcke produziert habe. Und dieses Lieferkettengesetz setzt eben genau da an, worum es in einer globalisierten Welt geht. So, man kann nicht mehr konsumieren und so denken, nach mir die Sintflut, denn alles hängt zusammen in einer globalisierten Welt, alles hat einen Impact, den man macht, und wenn wir mit Gesetzen auch um Unternehmen dazu bringen, sozusagen dafür zu sorgen, dass nach ethischen und moralischen Ansprüchen Waren produziert werden, die eben einen Impact auf Bangladeschis, Inder und Inderinnen haben, dann gehen wir in die richtige Richtung. Und es braucht, glaube ich, ein Zusammenspiel aus gesetzlichen Regelwerken, aber eben auch eine Mindshift-Change von Unternehmenslenker und Lenkerinnen.
Jetzt hast du eben gerade schon eines deiner früheren Sozialunternehmen erwähnt, Karma Chucks. Vielleicht kannst du mir mehr davon erzählen, welches Problem hat es damals versucht zu lösen? Oder vielleicht hat es auch schon gelöst?
Also Chucks kennt ja jeder, hat bestimmt jeder und jede mindestens ein Paar in seinem Schuhschrank. Und wir haben uns damals gedacht, so hey, wie kann es eigentlich sein, dass Chucks, die ja Nike gehören, Nike hat, glaube ich, in den 80ern oder 90ern Converse gekauft. Wie kann es sein, dass diese Schuhe, das ja eigentlich ein relativ einfaches Produkt ist, ja, wie kann es sein, dass die immer noch nach unethischen und unnachhaltigen sozusagen Aspekten produziert wird? Und genau dieses Problem oder diese Challenge wollten wir lösen. Wir wollten gucken, dass wir diese Chucks über Crowdfunding finanzieren, dass wir bedarfsorientiert finanzieren, nicht zu viel on stock haben, sondern 500 Schuhe, die bestellt wurden, auch in Auftrag geben, die dann nach Deutschland bringen und sofort verschicken. Wir wollten gucken, dass die Werte-Schöpfungskette, also wir nannten sie nicht Wertschöpfungskette, sondern Werte-Schöpfungskette. Wir wollten sicher gehen, dass die Werte-Schöpfungskette sozusagen transparent für uns ist. Wir wollten wissen, wo kommt die Baumwolle her, wie wird die Baumwolle produziert, wie wird der Garn hergestellt, wie wird der Schuh dann assembled. Und auf diese Reise sind wir gegangen. Wir haben ein sogenanntes Videotagebuch gemacht. Meine damalige Geschäftspartnerin Amira Yehia ist losgezogen und hat sich angeguckt, wie dieser Schuh produziert wird, um diese Wertschöpfungskette transparent zu machen. Und wir dachten oder wir glauben ganz fest daran, dass wenn wir einen Bezug, und das ist so oft im Leben so, ne, wenn man einer Frau mit Hijab beispielsweise einmal begegnet ist, dann wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Person weniger hassen können, wenn nicht sogar gar nicht hassen können, weil man irgendwie einen persönlichen Bezug hat, weil man diese Menschen kennenlernt. Damit will ich nicht sagen, dass es keinen Rassismus in der Welt gibt Und den gibt es. Und wir haben ein großes Rassismusproblem auch in der Gesellschaft. Aber diese Begegnung, dieser Bezug zu dem Produkt, zu den Menschen, die dein Produkt zusammensetzen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Bewusstsein des Konsums, im Bewusstsein des Konsumierens. Und das war unser Anliegen.
Ich frage mich manchmal, wenn wir über Sozialunternehmertum sprechen, dann denke ich ganz oft an kleinere Unternehmen, ich denke an junge Unternehmen, ich denke an sehr ambitionierte GründerInnen. Und spüre dann aber auch, ey, ich finde das voll cool und ich will auch, dass das weiter gefördert wird und es sollte auf jeden Fall größer werden. Und gleichzeitig bin ich so, wie ziehen wir aber große Konzerne zur Verantwortung und wie können wir große Konzerne sozialer gestalten?
Ja, das ist, glaube ich, die Gretchenfrage. Ich glaube tatsächlich, wir müssen es einerseits, das habe ich vorhin so ein bisschen angerissen, ich glaube, wir müssen es einerseits so von innen heraus sozusagen erwirken durch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die mit einem bestimmten Bewusstsein sozusagen auch den Wandel innerhalb des Unternehmens vorantreiben, im besten Fall bis hin zur oberen Ebene. Das setzt natürlich voraus, dass du Unternehmenslenker und Lenkerinnen hast, die sozusagen offen dafür sind, die eine Unternehmensführung vielleicht auch moderner gestalten wollen, ja, die mehr Teilhabe zulassen, die mehr Mitgestaltung auch von den MitarbeiterInnen zulassen. Aber gleichzeitig müssen wir auch über Regelwerke, also über gesetzliche Regelwerke nachdenken, die Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette und sozusagen keine Schlupflöcher zu ermöglichen für große, in Fernost, sage ich mal, zu billigen Arbeitspreisen produzierenden Unternehmen. Und da sehe ich ein ganz klares Zusammenspiel zwischen der Politik, ganz klar, und der Gesellschaft, beziehungsweise den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen.
Der Begriff Sozialunternehmen ist nun schon oft gefallen. Ich hake hier nochmal kurz ein. Social Entrepreneurship, Social Business oder Impact Startup. All diese Begriffe werden quasi synonym genutzt. Aber was macht diese Unternehmensform eigentlich aus oder unterscheidet sie von klassischen Unternehmen? Eine offizielle Definition fehlt noch immer. Aber ich halte mich an die Beschreibung von CENT, dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Es beschreibt ein Unternehmen, dessen Ziel nicht Profit ist, sondern die Lösung eines gesellschaftlichen Problems. Umweltschutz und soziales Engagement schreiben sich aber mittlerweile ja nahezu alle Unternehmen und Konzerne auf die Fahne. Wie können wir also unterscheiden bzw. sicherstellen, dass es wirklich um den Sinn und Zweck geht und kein Greenwashing betrieben wird? Schei erwähnt, dass es mehr politische Regeln bräuchte. So hatte es sich auch die Ampelregierung vorgenommen und ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestition angesagt und das Ziel einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft ausgerufen. Mit der neuen nationalen Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen möchte die Bundesregierung die sozial-ökologische Wertschöpfung stärken und die Wirtschaft nachhaltiger machen. Neben politischen Rahmenbedingungen spielt die persönliche Motivation der Gründerinnen und Gründer natürlich auch eine große Rolle. Und das interessiert mich jetzt von Schei. Ich will voll gerne auch mehr über dich als Person sprechen, weil du machst gefühlt Millionen Sachen. Du bist unter anderem Coach, Speaker, Dozent, Moderator, politischer Bildner und Schauspieler und wahrscheinlich noch tausend andere Sachen. Wie viele Stunden hat eigentlich so dein Tag?
Ach du, ich glaube, da sind wir uns ein bisschen ähnlich. Ich glaube, uns interessiert total viel und wir gehen mit offenen Augen durch die Welt und ich liebe Menschen. Ich finde Ungerechtigkeiten scheiße. Und ich glaube, all das führte zu diesen Projekten, die ich so in der Vergangenheit gemacht habe und machen durfte. Und ich sehe es als großes Privileg, weil natürlich alles, was man heute so macht, das wurzelt ja irgendwo so. Und wenn ich zurückdenke, was ich in meine Kindheit, an mein Elternhaus, was einen großen Einfluss auf alles hat eigentlich im Leben, den Rucksack des Lebens, den man so mit sich schleppt, dann passt so ganz viel vielleicht zusammen. Ne? Ich komme aus einem total bildungsfernen Haushalt. Wir hatten nie Geld. Ich wollte eigentlich immer schon singen und schauspielern und irgendwie auf der Bühne stehen. Und meine Eltern, denen es aber immer ums Geld ging, weil immer zu wenig da war, haben in mir nicht so ein Potenzial gesehen als Künstler, als Schauspieler, als whatever. Und dann haben die mich gezwungen, eine Hotelfachmann-Ausbildung zu machen. Und dann habe ich irgendwie die gemacht, damals auch noch ohne Abitur. Ich war ganz froh, von der Schule weg zu sein. Dann habe ich nach meiner Hotelfachmann-Ausbildung den Segen bekommen meiner Eltern, endlich zu Schauspielern. Und ich war in so einer Castingshow und habe da gesungen. Und ich habe alles Mögliche gemacht, so geschauspielert danach und von Soap zu Soap getingelt. Moderiert, mit einer Band aufgetreten und dann irgendwann kam so die Erkenntnis, ach, irgendwie will ich irgendwann was Solides machen und so bin ich über einen zweiten Bildungsweg zum Studium gekommen, zum BWL-Studium und das war so der Beginn von diesen ganz vielen Tätigkeiten. Ich habe schon direkt mein erstes Unternehmen gegründet, Karma Ventures mit den Karma Chucks und dann bin ich immer aktivistischer geworden, weil ich, wie gesagt, aus einem unpolitischen Elternhaus komme. Ich habe beobachtet die AfD, die irgendwie von Landtag zu Landtag einzieht, so vor 2017 der Bundestagswahl. Und so entstand dann auch aus dieser Beobachtung heraus entstand mein erstes aktivistisches Projekt, nämlich der Bus der Begegnung, weil ich verstehen wollte, so hey, was treibt die Leute eigentlich an? Warum 80 Jahre nach dem Holocaust, warum wird eine rechte Partei gewählt, die irgendwie antisemitisch ist, die rassistisch ist, die ihren Pseudo, weiß nicht, Kampf gegen Antisemitismus nutzt, um gegen Muslime, Musliminnen zu hetzen. Und meine Antwort war, das will ich nicht so. Das will ich nicht als Deutscher, als Jude, der hier in Deutschland lebt. Und das, was ich gesammelt habe, den Koffer der Privilegien, den ich mitbekommen habe, in meinem Leben, hier in Deutschland geboren zu sein, keinen Krieg erlebt zu haben, zu studieren umsonst, ja, dann Kameraerfahrung gesammelt zu haben. All das hat mich dazu bewogen zu sagen, weißt du was, fuck it, mit Geld verdienen ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich glaube, das, was da jetzt gerade gesellschaftlich passiert, das, da müssen wir ran. Und dann habe ich mich entschieden, eher Aktivist zu werden.
Was treibt uns eigentlich an? Die Frage haben wir uns sicher schon alle einmal gestellt. Eindrucksvoll schildert Shai, wie sein Elternhaus ihn geprägt hat. Shai ist in Berlin aufgewachsen und schlug während seiner Schul- und Ausbildungszeit zuerst die Schauspielrichtung ein. Vielleicht kennen ihn ja die ein oder anderen sogar aus den Soaps Verbotene Liebe oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Sein erstes, wie er selbst sagt, aktivistisches Projekt, der Bus der Begegnungen, entstand 2017 vor der Bundestagswahl. 3 Wochen lang sind sie mit dem Bus durch ganz Deutschland gereist, um unterschiedlichen Menschen in ihren ganz persönlichen Lebensrealitäten zu begegnen und sie zu fragen, was sie bewegt und was sie fürchten. Das sollte auch nur der Start sein. Weitere Begegnungsprojekte folgten und daraus entstand 2020 schließlich mit Gesellschaft im Wandel das passende Dach für seine Aktivitäten. Denn Wandel ist das, was Shai auch selbst antreibt. Der unumgängliche Wandel unserer Gesellschaft. Aktuell engagiert er sich insbesondere im Bildungsbereich. In einem neuen Projekt entwickelt Shai Israel-Palästina-Bildungsvideos mit Begleitmaterialien und stellt sie PädagogInnen kostenfrei zur Verfügung. In den Shownotes findet ihr den passenden Link, über den ihr noch mehr über die Projekte von Shai erfahren könnt, zum Beispiel auch seinen Podcast über Israel und Palästina. Jetzt aber zurück zum Gespräch. Bleiben wir nochmal beim Wandel. Welche Gedanken hast du noch dazu?
Ich glaube, viel mehr Menschen, vor allen Dingen auch viele mehr Unternehmenslenker und Lenkerinnen müssten das so sehen, um zu verstehen, dass wir in einem stetigen Wandel auch Unternehmen auch immer diesen Checks unterwerfen müssen. So, haben wir in unserer Führungsebene, repräsentiert unsere Führungsebene unser Land und damit ja auch die hunderte oder vielleicht tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, vielleicht auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. So, also und dementsprechend, ich bin irgendwann mal, und das fand ich auch total spannend, ich bin irgendwann in meinem Studium über dieses Konzept, weißt du, kennst du bestimmt, Corporate Social Responsibility gestoßen, also CSR. Das bedeutet im Prinzip die unternehmerische Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Und mittlerweile glaube ich, wir müssen auch, weil unsere Demokratie krass unter Beschuss steht, ja, demokratische Werte ja versucht wird von Parteien, die vielleicht bald sogar in Landtagen sitzen und vielleicht auch Ministerpräsidenten stellen könnten irgendwann, wenn gewisse Brandmauern fallen, müssen Unternehmen sich noch viel, viel stärker nicht nur zu ihrer Gesellschaft bekennen, sondern auch zu demokratischen Werten bekennen. Und ich finde dieses Konzept des Corporate Democracy Responsibility ganz spannend. Also wie kann man das vielleicht erweitern und sagen, okay, all das, was in CSR drin steckt, wollen wir nehmen, um ganz klar uns zu positionieren und uns als Unternehmen, alles als Unternehmen daran zu setzen, also rassismuskritische Bildung auch von unseren Mitarbeitern, antisemitismuskritische Bildung, über Themen wie Erinnerungskultur sprechen und gucken, wie können wir diese ganzen Themen, die gehören auch in ein Unternehmen, finde ich. Ja, weil wir sehen auch nach dem 7. Oktober, was da passiert ist in unserer Gesellschaft. So, die Gesellschaft ist gefühlt irgendwie auseinandergedriftet. So. Und wenn gewisse Themen in Schule ausgeblendet werden und die auch dem kein Platz eingeräumt wird, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das heißt, wir müssen proaktiv auf diese ganzen gesellschaftlichen Herausforderungen eingehen und Räume schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Und wenn ich mich nicht täusche, hast du ja gerade auch aktuell ein Projekt, was dieses eine Problem quasi angeht. Vielleicht kannst du uns dazu mehr erzählen.
Ja, gerne. Ich habe im Zuge des 7. Oktober, das war der Tag, an dem die Hamas Israel überfiel, ein Massaker anrichtete auf dem Musikfestival und dann in die Kibbutzim ging, also in die kleinen Dörfer, und dort auch viele weitere Menschen tötete und massakrierte. 1100, knapp 1200 Leute sind ermordet worden, 230 Geiseln wurden verschleppt. Daraufhin hat Israel angefangen, einen sogenannten Selbstverteidigungskrieg zu fahren, der anfangs erstmal berechtigt war, wie ich finde, mittlerweile in einen ziemlich unverhältnismäßigen Krieg umgeschlagen ist, der von Kriegsverbrechen gesäumt ist, der brutaler nicht sein kann, der eine Lebensgrundlage von Millionen von PalästinenserInnen verunmöglicht hat und nicht zur Befriedung, keine Seite aktuell zur Befriedung dieses Konflikts, dieses Krieges, dieser Region beiträgt. Und das ist etwas, was ganz viele Menschen bewegt. Das bewegt vor allen Dingen eine postmigrantische Gesellschaft in Schulen. Und nicht nur die, sondern auch die Lehrkräfte, weil auch die Lehrkräfte total orientierungslos sind. Und wir haben nicht nur Bildungsmaterialien zu diesem Thema erstellt, Israel-Palästina-Bildungsvideos, wo wir eben nicht nur jüdisches Leben in Deutschland sichtbar machen, sondern auch palästinensisches Leben. Wir nicht nur über Antisemitismus sprechen, sondern auch über antimuslimischen Rassismus, weil diese beiden Phänomene zusammenhängen und oft leider auch, wie wir sehen in der gesellschaftlichen Debatte, gegeneinander ausgespielt werden. Und der dritte Pfeiler unseres Bildungsmaterials ist, wir sprechen über Gefühle. Wir machen das Thema Krieg über Gefühle besprechbar. Also wir fragen mit Übungsblättern die Schüler und Schülerinnen, wie geht es dir eigentlich bei diesen ganzen Bildern, mit diesem Konflikt, vielleicht auch mit einer Familiengeschichte als Palästinenserin, als Palästinenser? Wie blickst du darauf? Aus welcher Perspektive? Und der 7. Oktober führte Joanna Hassoun und mich dazu, oder veranlasste uns dazu, nochmal zu überlegen, wie können wir weitere Angebote schaffen neben diesem Bildungsmaterial. Und so kamen wir auf die Idee der Trialoge. Und die Trialoge ist ein multiperspektivisches Gespräch, bei dem es um Emotionen geht. Wir kommen in die Klasse, anderthalb Stunden sprechen wir mit den Schülern und Schülerinnen über ihre Gefühle zum Krieg und was das mit ihnen macht, was das in ihnen auslöst, wir hören ganz viel.
Das, was du so erzählst, wirft bei mir mehrere Fragen im Kopf auf. Und zwar habe ich das Gefühl, dass viele Menschen, die ja Lösungen in Sozialunternehmen quasi versuchen umzusetzen, um soziale Probleme zu lösen. Das kommt, also die sozialen Probleme, das sind ja voll heavy Themen, genau wie du gerade besprichst. Das ist manchmal so zum Frustrieren. Und da frage ich mich, wo motiviert dich dann ganz persönlich zu sagen, ey, ja, da ist so viel Kacke, das ist so absolut, absolut, also eine Schieflage zu benennen, das ist ja eine krasse Untertreibung. Was motiviert dich dann in diesem Moment zu sagen, nein, ich bleibe weiter an den Projekten und ich bleibe weiter kreativ? Was motiviert dich da?
Also ich muss sagen, in den letzten Monaten habe ich mich schwer getan, mich zu motivieren, weil diese Last, die seit dem 7. Oktober da auf uns lastet, auch diese Räume zu eröffnen und über diese Gefühle zu sprechen, diese Gefühle sich anzuhören, weil es dann doch auch, weil wir natürlich nicht in eine jüdische Schule kommen, ja, sondern oft in andere Schulen, wo viele auch mit einer Betroffenheitsperspektive da sind, wo es eine sehr pro-palästinensische Solidarität gibt, was erstmal nicht schlimm ist, ja? Versteht mich nicht falsch oder versteht mich nicht falsch. Ich bin dafür, dass wir für palästinensische Rechte oder für ein Palästina eintreten. Ich bin dafür, dass Palästinenser mit gleichen Rechten leben wie Israelis. Ich bin dafür, dass sie ein Selbstbestimmungsrecht haben. Ja, ich bin gegen Besatzung und gegen Siedlungen. Aber ich merke, dass das, was da passiert im Gazastreifen, dass das überlagert sozusagen den 7. Oktober und es überlagert leider auch die Fähigkeit bei ganz vielen, auch die andere Seite oder auch für die andere Seite eine Empathie zu zeigen. Nämlich für die Seite, die ich bei diesen Trialogen verkörpere, die jüdische Seite. Und das tut mir weh. Und das tut mir so doll weh, dass ich erstmal gesagt habe, ich brauche Zeit. Das tut mir psychisch, ist das gerade einfach so eine krasse Last, dass ich erstmal auf den Pausenknopf drücken muss. Aber was mich motiviert, ganz kurz Esra, was mich motiviert, sind aber diese Jugendlichen, die Ängste haben, die sehr wohl beobachten, wie Politiker und PolitikerInnen über sie denken, die sehr wohl merken, dass da irgendwelche Rechten Geschäftsleute mit sehr viel Geld und sehr guten Netzwerken und einige AfD-Politiker und weiß was ich, welche Politiker, da irgendwelche Deportationspläne schmieden, das merken die. Und diese Räume für Ängste, für das nicht oder das Glauben, hier nicht hingehören zu dürfen, ja, das ist so ohrenbetäubend laut. Und wenn dafür keine Räume geschaffen werden, dann wie sollen wir mit diesen Menschen, das sind unsere Zukunft. Das ist unsere fucking Zukunft.
Und das, was du ja sagst, lässt sich ja übertragen auf so viele verschiedene Herausforderungen, die wir gerade aktuell global haben. Und mich würde zum Beispiel interessieren, was glaubst du denn, wie wir Menschen, vielleicht auch junge Menschen ermutigen können, noch stärker eigene Lösungsansätze und Lösungsideen als Antwort auf gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln?
Schulsystem komplett einmal umkrempeln.
Geil.
Ganz einfach.
Das ist auch voll gut.
Ja, Schulsystem, ich meine, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Wir können unsere Kinder nicht mehr in den Stuhl reinsetzen und darauf hoffen, dass sie kreative Menschen werden, die loslaufen und wettbewerbsfähig sind auf dem globalen Weltmarkt. Es gibt großartige Lehrkräfte, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die sozusagen im Rahmen der Schullehrpläne auch Projektwochen machen und die Schüler und Schülerinnen loslaufen lassen. Aber ich glaube, das muss institutionell aufgezogen werden. Schule muss ein Ort werden, der viel stärker auch mit Unternehmen zusammenarbeitet, schon viel früher, der viel stärker auch mit außerschulischen Bildungsakteurinnen und Akteurinnen arbeitet, der auch nochmal architektonisch neu gedacht werden muss, ne? Wie kann es eigentlich sein, dass Banken die krassesten Gebäude haben, ne? Und Schulen, weiß ich nicht, da funktionieren teilweise Toiletten nicht. So, wenn du groß machen musst, dann wartest du lieber auf zu Hause. So, und das sollte nicht so sein. Und ich glaube, wir müssen das Schulsystem neu aufgleisen, damit wir so ein Umdenken, junge Menschen unterstützen dabei, loslaufen zu können, freier zu denken, selbstbewusster zu sein und auch dann ihre Selbstwirksamkeit dann auch selbst zu spüren.
Ihr habt es eben an meiner Reaktion gehört, das Schulsystem komplett umkrempeln, das fordert Shai. Ich mag seine Radikalität an der Stelle. Und das Ziel, die Selbstwirksamkeit bei jungen Menschen zu stärken, passt auch gut zum jüngsten Programm der Körperstiftung. Seit 2023 betreibt die Körperstiftung den Körper-Startup in der Hamburger Hafen City. Das ist ein physischer Ort, an dem junge Menschen Ideen entwickeln
und eigene Gründungsideen erarbeiten können. Dafür stehen Coworking-Flächen und Meetingräume zur Verfügung. Das Team vom Startup bietet öffentliche Veranstaltungen im ganz kleinen und manchmal auch großen Rahmen, bei denen es ums Finden von Ideen für SchülerInnen, ganz konkrete Gründungscoachings oder das Vorstellen von richtig guten Gründungsideen vor großem Publikum geht. Im sogenannten Next Generation Inkubator arbeiten Gründungsteams an innovativen Geschäftsideen. Außerdem setzt sich das Team für die Vernetzung von vielen Social Entrepreneurship AkteurInnen ein und treibt die Verbesserung von Rahmenbedingungen für die zukunftswirksame Wirtschaft voran. Ich verlinke euch in den Shownotes weitere Informationen, wie ihr euch im Startup einbringen könnt. Aber noch einmal zurück zu Shai.
Ich liebe, dass du gerade auf diese Frage von mir systemisch antwortest und strukturell antwortest, weil ich ja irgendwie auch angedeutet habe, so ein auf, ja, das ist halt die Aufgabe von den einzelnen Menschen, ne, dass sie da irgendwie neue Lösungsansätze entwickeln können. Aber du mir ja eigentlich gerade ganz klar signalisierst, not really. Menschen funktionieren auch in gewissen Systemen nur so gut, wie das System auch ist. Und dafür danke ich dir sehr, sehr doll, einfach nur nochmal, dass wir einfach nochmal darüber sprechen und immer wieder vor Augen führen, dass es unheimlich schwierig ist, gesellschaftliche Herausforderungen zu individualisieren und irgendwie quasi auf eine einzelne Person runterzubrechen, die dann vielleicht auch nochmal vielleicht von Klassismus betroffen ist oder von Rassismus oder von Sexismus oder verschiedenen Diskriminierungsformen und dann zu erwarten, dass sie quasi die Welt besser machen ohne die Ressourcen, ist auf jeden Fall schon mal eine harte Sache. Ich bin total neugierig. Shai, du arbeitest in diesen ganz verschiedensten Bereichen und du wirkst und du bist aktiv und du sprichst viel mit Menschen. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Boah. Boah, das ist ein großer, das ist ein sehr, sehr großer Wunsch oder eine sehr große Frage, meine ich. Ich meine, klar, wir müssen systematisch denken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind wir nun mal Menschen, die in diesem System miteinander interagieren. Und ich würde mir wünschen, dass man, dass alle Menschen, allen Menschen, egal ob sie, weiß nicht, Esra, Fatima, Mohammed, Jonathan, Noah, Shai oder wie auch immer heißen, offen und neugierig gegenübertreten. Und ich glaube, wenn wir so im Kleinen erstmal anfangen, jede Begegnung als ein Wunder auch zu begreifen und neugierig zu sein auf das Gegenüber, dann können wir, dann hat das einen Butterfly-Effekt oder könnte es haben. Und vielleicht erreicht dieser Butterfly-Effekt dann auch die gesellschaftliche und systemische Ebene. Denn Fakt ist, eine Esra muss in der Schule, muss auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt einfach viel mehr hustlen als ein Tobias. Und das darf nicht sein. So, das müssen wir abbauen. Und ich glaube, mit dieser Neugier, mit dieser Offenheit, raus aus diesen Schubladen, auch wenn diese Schubladen in manchen Fällen gar nicht schlecht sind, aber sozusagen diese Schubladen immer ein Stück weit offen lassen und eine Flexibilität auch mal von Schublade zu Schublade zu sortieren. Wenn wir damit durchs Leben gehen, dann glaube ich, können wir viel erreichen.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch.
Danke, liebe Esra. Danke für das Gespräch.
Das war Future Changers, der Podcast für zukunftswirksames Gründen. Um unternehmerische Ideen, die gesellschaftliche Herausforderungen anpacken, geht es übrigens auch im Körber Startup der Körber Stiftung in Hamburg. Alle unter 30 können dort Ideen entwickeln, mit einer inspirierenden Community arbeiten und an zahlreichen Angeboten teilnehmen. In den 6 Folgen dieser Staffel spreche ich mit richtig inspirierenden Menschen, die die ersten Gründungsschritte schon hinter sich haben und mit ihren Projekten die Gesellschaft ein bisschen besser machen. Ich freue mich, wenn ihr das weitererzählt und den Podcast teilt. Bis bald, eure Esra. Future Changers ist eine Produktion der Körber Stiftung. Projektleitung und Redaktion Carmen Ludwig und Lisa Schachner. Moderation Esra Karakaya. Produktion Mohammed Al-Musseli. Mitarbeit Marlene Freudenberg, Cornelius Gesing und Lynn-Sophie Lehnert.